Also, herzlich willkommen zur heutigen My Mind All Over the World Podcast Episode und heute geht's um AI. Ganz spannendes Thema im Moment und darüber möchten wir heute so ein bisschen diskutieren und ich habe hier den Tobi wieder bei mir. Hey Tobi, wie geht's dir?
Hey Markus, mir geht's gut wie immer und ich hätte gleich gesagt, erzähl uns doch mal ein bisschen was über AI.
Genau, lass uns direkt in das Thema starten. Also, AI, derzeit sehr, sehr heiß diskutiertes Thema, ich glaube seit, weiß nicht wie lange, ein halbes Jahr oder sowas, da einfach immer mehr AI-Tools rauskommen, ChatGPT vor allem sehr, sehr bekannt. Und Tobi, möchtest du mal kurz erklären, was eine AI eigentlich ist überhaupt?
Ja, okay, gut. Also AI ist ja ein sehr weit gefächerter Begriff und darunter versteht ja eigentlich jeder was anderes. Wenn wir das Wort ins Deutsche übersetzen, kommen wir auf Intelligenz, also mehr oder weniger ein Computer mit Gehirn, den man mit Input füttert und dann wirft er einem was raus. Das ist jetzt sehr weit runtergebrochen und das ist um einiges komplizierter wie das.
Genau, also ich glaube, das ist mal gut erklärt. Und also so, ich glaube, der Hauptunterschied jetzt vergleichsweise jetzt sagen, nehmen wir mal her zum Beispiel Siri und ChatGPT zum Beispiel. Bei Siri ist es so, dass du ja nur sehr einfache Fragen stellen kannst und sich das auf sehr einfache Sachen beschränkt, wenn sie bei Sachen, die eben vorprogrammiert sind. Bei ChatGPT kannst du einfach alles fragen und ja, das Programm hat eben ein Gehirn mehr oder weniger, aber ein eigenes Denkvermögen sozusagen. Also eben künstliche Intelligenz.
Genau, und wichtig zu verstehen bei diesen Anwendungen ist es halt, dass es eigentlich alles nur vortrainierte Modelle sind. Sprich, wir haben riesige Mengen an Daten, die werden dann mit sogenannten, wie Markus es vorher schon nannte, neuronalen Netzwerke werden eben gefüttert und trainiert. Und am Ende des Tages kommt dann halt sowas raus wie ChatGPT, wo man eben dem Programm eine Frage stellt, zum Beispiel den Umfang der Erde oder was auch immer, kann man sich ja aussuchen. Und die ChatGPT-Software liefert daraufhin dann eben die Antwort.
Ganz genau. Und ich finde es auf jeden Fall sehr erstaunlich teilweise, was man mit ChatGPT mittlerweile schon alles machen kann. Also das ist einfach ja, erstaunlich. Also hast du mit ChatGPT schon ein bisschen rumexperimentiert, Tobi?
Ja, ich kann da vielleicht eine interessante Geschichte aus meinem Leben erzählen. Also ChatGPT kann ja Texte für einen schreiben und auch generieren. Und was natürlich dann vom Protagonist, es gibt auch einen Antagonisten und dementsprechend alles, was von der AI geschrieben wird, muss ja, also dafür gibt es auch Software, die das detekten. Und ich habe auf jeden Fall einen Text geschrieben, also wirklich per Hand, habe mich hingesetzt, habe den Word runtergeschrieben, komplett eigenständig. Dann habe ich das Ganze eben durch eine AI-Detector-Software durchgejagt und habe dann eine 100% Wahrscheinlichkeit bekommen, dass das eben von der AI geschrieben worden ist.
Oh, wirklich? Oh, das ist aber spannend.
Genau. Auf jeden Fall war ich dann noch ein bisschen kurios und habe mir gedacht, ich gehe jetzt eben in ChatGPT und lass mir da auch so einen Text rausschreiben. Faszinierenderweise ist der dann aber nicht erkannt worden.
Wirklich? Okay, das ist spannend. Weißt du, wie das funktioniert mit dieser AI-Erkennung? Also woher kann das Programm erkennen, dass es von der AI geschrieben wurde oder eben nicht? Weil die Texte sind ja teilweise sehr gut. Oder weißt du, wie das funktioniert? Oder?
Ja, da kann ich dir so ein bisschen Insight geben. Ich kann es auch nicht ganz erklären, weil da gibt es definitiv Leute, die schlauer sind wie ich und sie das sicher wissenschaftlicher formulieren können. Aber grundsätzlich kannst du dir das so vorstellen, dieser Detektor schaut nach bestimmten Mustern, die in diesem Text eben vorkommen, Wiederholungen oder was auch immer. Also Fazit, du hast eigentlich eine AI, die eine AI detekten möchte.
Okay, alles klar. Ja. Aber das funktioniert eben nicht in allen Fällen, kann man ja natürlich, ja, das ist halt dann oft dann auch schwer, das dann hundertprozentig funktional zu machen. Auf jeden Fall lustig, dass bei dir in dem Fall den von dir geschriebenen Text erkannt hat.
Ja, genau. Was ich dir dann auch noch sagen kann, jetzt wird es nämlich ganz lustig, ich habe dann probiert, diesen Fehler zu wiederholen und zu recreaten und habe dann eben nochmal 5 Texte von ChatGPT schreiben lassen und habe auch meine Texte noch ein paar andere Texte so geschrieben, weil mir langweilig war. Habe dann insgesamt 5 meiner Texte gehabt und 5 von ChatGPT. Und sagen wir mal so, die Detection Rate ist eigentlich, wenn du eine Münze nimmst und die wirfst, hast du ungefähr die Wahrscheinlichkeit.
Oh, wirklich? Okay. Das ist spannend. Ja, also das ist eigentlich noch ziemlich schlecht, so die Erkennung, kann man sagen.
Ja, das ist halt auch darauf zurückzuführen, ja, dass ChatGPT und diese ganzen neuronalen Netzwerke, diese AI-Software, die alle noch sehr jung sind und dementsprechend noch keine richtig Zeit hatte, hier eben Tools dafür zu entwickeln, die auch bulletproof sind, wo du sagst, die erkennen wirklich was.
Ja, das stimmt. Das wird, denke ich, auf jeden Fall in Zukunft dann besser werden und je nachdem dann eben wird es, denke ich, auch neue Anbieter geben und so weiter. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall dann interessant werden, sagen wir zum Beispiel für Schüler oder Studenten oder beziehungsweise Lehrern, Professoren, die dann eben prüfen, ob diese Texte von Schülern dann auch wirklich vom Schüler geschrieben worden sind oder eben von der AI, also einfach zur Plagiatsprüfung und so weiter. Weil das ist natürlich schon sehr verführend, wenn man seine Hausaufgaben von der AI machen lässt. Also auf jeden Fall schade, dass es bei uns noch nicht gegeben hat in der Schule, weil das eröffnet schon einige Möglichkeiten so zum Schummeln und so weiter.
Glaubst du wirklich? Ich möchte darauf gleich kurz noch eingehen, aber vorher noch etwas, weil das dem gemeint zahlreiche Anbieter. Da gibt es einen witzigen Umstand, nämlich ChatGPT schreibt eine eigene Software, um AI-created Texte zu erkennen. Das heißt, ChatGPT hat einmal eben diese Creation und auch einmal die Detection.
Ah, wirklich? Okay. Ja, das ist spannend, ja. Ja, die versuchen natürlich in beiden Märkten sozusagen sich was aufzubauen.
Ja, Diversifikation halt, um eben auf dieses Statement zurückzukommen, dass du gemeint hast, dass es interessant gewesen wäre, das auch zu haben. Das Thema ist halt, jeder Mensch hat ja seinen eigenen einzigartigen Schreibstil. Und ich glaube, wenn du ein guter Lehrer bist und dich mit Deutsch zum Beispiel auskennst, dann erkennst du den Unterschied von einem Schüler, wenn er das selber schreibt und wenn er das sich schreiben lässt. Weil das ist ja eigentlich nichts anderes, wie wenn er zu einer Person geht, zum Beispiel zu seinem Freund und sagt, schreib einen Text für mich. Das erkennt der Lehrer ja auch.
Ja, das stimmt, das auf jeden Fall. Aber das wird, glaube ich, auch spannend werden, weil ich glaube, mit ChatGPT 4 ist diese Memory-Function und so weiter auch verbessert worden. Das heißt, du kannst prinzipiell der AI Input geben von deinen eigenen Texten, damit sie eben sozusagen deinen Schreibstil auch lernen kann. Ich weiß nicht, ob es schon möglich ist in ChatGPT 4 oder ob das jetzt kommt, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine interessante Sache auch, die das nochmal wesentlich verbessert, das Experience, glaube ich.
Ja, du hast so was Interessantes angesprochen, das ist bereits möglich, das habe ich auch ausprobiert, weil es mir langweilig war und das funktioniert nicht wirklich noch.
Okay. Ja. Ja, aber das wird auf jeden Fall besser werden, denke ich.
Das wäre interessant, wenn das besser wird, weil also die Software ChatGPT kann zwar deine Texte umschreiben, aber sie kann ihre Texte nicht auf deinen Schreibstil anpassen. Da kommen dann ganz verrückte Sätze dabei raus.
Okay. Okay, na dann. Aber zum Beispiel ein anderes Beispiel auch in der Schule ist zum Beispiel bei diesen klassischen Mathe-Hausaufgaben, also diese Textaufgaben, weil da geht es ja nicht um einen bestimmten Schreibstil, sondern um einfach eine Antwort. Und ja, da kannst du prinzipiell das ja einfach in ChatGPT reinkopieren und dann bekommst du das Ergebnis instant. Also das war ja vorhin auch gar nicht möglich so in der Form.
Das stimmt, ja. Du hast hier so Software gehabt wie Photomath, aber die hat ja bei Weitem nicht diesen Umfang gehabt. Die hat zwar Gleichungen lösen können, aber eine Textaufgabe bei Weitem nicht.
Genau, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, glaube ich. Und auch spannend, mit ChatGPT 4 kann man jetzt mittlerweile auch Bilder, glaube ich, einfügen, oder? Und zum Beispiel Bilder, also den Inhalt des Bildes beschreiben lassen oder im Kontext des Bildes sozusagen in deinen Prompt hinzufügen und so weiter. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr cooles Feature.
Ja, gut. Es gibt ja diese zahlreichen Tools, auch die hier Bilder generieren. Weißt du, was ich meine?
Genau. Wie heißt das eine nochmal? Mid Journey oder so?
Kannst ja, genau.
Mid Journey.
Mid Journey, genau. Ja. Und da ist ja gerade die die V5 in der Alpha draußen und das ist schon sehr nah realistisch. Ich meine, klar, du kennst es noch, aber mit noch so ein bisschen Entwicklung, da sind wir, glaube ich, dann wirklich bei Deep Spectrum Proof.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall erstaunlich, was damit möglich ist. Ich habe da auch ein bisschen home experimentiert für mein letztes YouTube-Video, für das Thumbnail, und habe der AI prinzipiell ein Bild von mir gegeben, also ein reales Bild, mit dem Prompt eben, das in diesen Pixar-Style eben umzuformatieren, mehr oder weniger, und mir ein Output-Bild in diesen Pixar-Style zu geben. Und es ist auf jeden Fall auch spannend, was du da alles rausbekommst und wie einfach das ist, sowas zu erstellen mittlerweile. Aber was du halt auch merkst, bei bestimmten Prompts kommt einfach gar nichts raus oder halt richtig komisches Bild raus. Zum Beispiel war oft der Fall, dass random Augen irgendwo erschienen sind oder so. Oder so ganz komische Gesichtsausdrücke und so weiter. Also ja, das ist auf jeden Fall spannend, manchmal, was da so rauskommt.
Ja, genau, das ist eben genau das, weil eigentlich tut die AI nichts außer raten und auf Basis von irgendwelchen Referenzen hier dir was Neues kreieren. Und dadurch kommt das ja halt zustande.
Genau, aber auf jeden Fall schon cool, was damit möglich ist. Wenn wir schon bei dem Thema... Ja, was wolltest du sagen?
Ich wollte eigentlich nur so eine Überleitung Richtung den Konsequenzen daraus schaffen, aber bitte führ deinen Satz zu Ende.
Okay, ich wollte nur ganz kurz eingehen, wenn wir jetzt schon beim Thema Bild sind und so weiter, welche anderen Möglichkeiten es gibt mit, wie heißt das, Deep Tracking oder so, dass du zum Beispiel ein Video analysieren lassen kannst oder sehr viel Bildmaterial von einer Person und dann eben ein Video erstellen lassen kannst, also das eben so ausschaut, wie wenn diese Person was Bestimmtes sagen würde oder weißt du, was ich meine?
Ja, du bist ja sicher auf Instagram unterwegs, oder?
Genau, auf jeden Fall.
Kennst du diese Audio-Creations von Donald Trump und
Ja,
Obama und Biden
genau.
oder was sie Minecraft spielen, und das ist immer voll witzig?
Genau, ja.
Das ist schon sehr unterhaltend.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, mittlerweile ist es noch nicht so extrem gut, aber ich glaube, in Zukunft wird es auf jeden Fall in Sachen Identitätsdiebstahl und so weiter spannend werden.
Also Sprache kannst du ja wirklich eins zu eins nachcreaten.
Genau, und wenn du wirklich das Video also aussehen lassen kannst, wenn diese Person was Bestimmtes sagen würde, ist es natürlich schon sehr kritisch.
Da kann auf jeden Fall sehr viel Scheiße bei rumkommen, das stimmt schon. Ne? Und jetzt können wir diesen Bogen zu den Konsequenzen spannen.
Genau, eine perfekte Überleitung, oder?
So ist es ja. Gut, ich würde mal anfangen mit dem Fakt, dass die Taten ja irgendwo herkommen müssen. Und das Problem damit ist ja, dass darunter eben zahlreiche Creator und so weiter leiden müssen. Kennst du den Vorfall mit GitHub?
Nee, sagt mir jetzt nichts Bestimmtes.
Sagt dir GitHub was? Bestimmt, oder?
Ja, GitHub kenne ich natürlich, genau, ja.
Okay. Auf jeden Fall GitHub, für die Leute, die es nicht wissen, eigentlich der Marktführer, wenn es darum geht, eben Git Repositories zu hosten. Da ist ganz viel Code eigentlich, wenn man es vereinfachen möchte. Und GitHub hat hier diesen Copilot. Copilot kann man sich so vorstellen: Du schreibst in deinen Texteditor rein, was du haben möchtest. Zum Beispiel eine Funktion, die jedes x um 1 inkrementiert. Macht jetzt zwar keinen Sinn, aber lass uns mal einfach so stehen. Und irgendwo müssen die Daten ja herkommen. Und dementsprechend ist über alle GitHub-Repositories ein Algorithmus drüber gezischt, also ein neuronales Netzwerk. Das wäre eigentlich mehr oder weniger nicht schlimm, wenn es sich nur auf die Open-Source-Projekte beziehen würde. Aber leider hat GitHub sich da gedacht, nö, das interessiert uns nicht so sehr. Wir zischen jetzt auch einmal über die Privaten drüber.
Ah, wirklich?
Ja, genau. Und damit ist halt sehr viel gestohlen, ist es ja nicht, weil du verwendest das ja nur zum Lernen und nicht zum Wiedererstellen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Aber wie hat GitHub selber hat diesen Algorithmus so laufen lassen, oder?
Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, es war GitHub selber.
Okay, die Frage, die ich nur stelle, wie haben die Zugriff bekommen auf die privaten Daten?
Naja, gut, GitHub hat ja Zugriff auf alles.
Ja, genau. Deswegen habe ich mir gedacht, das muss im GitHub sein eigentlich.
Oder GitHub hat irgendeinen Deal oder so ausgehandelt, gibt es ja auch.
Ja, das stimmt. Okay.
Genau, und dementsprechend, da gibt es jetzt Vorfälle, wo eben Programmierer berichten, dass halt CodePilot eins zu eins das eben ausspuckt, was sie entwickelt haben und was es sonst so nicht gibt.
Ah, okay. Ja, das ist natürlich dann kritisch, das stimmt. Aber ja, das ist halt eine schwere Frage, weil irgendwoher müssen die Daten ja kommen, um die AI zu trainieren und um die AI besser zu machen. Und die Frage ist eben, welchen Content nimmt man dann und wo setzt man die Limits?
Ja, die Limits sind mal ganz klar bei dem, was privat ist, bleibt privat. Ich glaube, da müssen wir nicht wirklich diskutieren, oder?
Ja, das stimmt. Das sollte natürlich so bleiben, ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich schon von GitHub nicht so das Vorzeigebeispiel.
Nein, also auf keinen Fall. Wenn ich sage, ich möchte etwas privat haben, dann sollte auch nichts für Lernzwecke herangezogen werden. Das gehört sich einfach nicht.
Genau, und vor allem eben, wenn das jetzt auf so einer etablierten Plattform wie GitHub eigentlich ist, wo eben Leute davon eigentlich ausgehen, dass es privat ist, wenn es auf privat gestellt ist, ja, ist natürlich dann dumm, wenn man das in einer AI wiederfindet, sein eigener Code.
So ist es, und da ist auch ein recht großer Shitstorm eben dann dabei herausgekommen.
Okay, na, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen eigentlich. Ja, das ist auf jeden Fall spannend.
Das
Auch
ist ja
generell
mal so
so
die
wie.
Ehre.
Ja, sprich du einen Satz aus.
Mach du zuerst.
Okay. Nee, ich wollte nur sagen, generell zum Beispiel ChatGPT, die brauchen ja haufenweise Informationen, um die AI zu trainieren. Also wirklich haufenweise. Wäre viel verspannt, da mehr Insights zu kriegen, wie das eigentlich funktioniert. Also ich weiß nicht, ob du da mehr Infos hast. Lassen die einfach einen Algorithmus zu überlaufen über noch bestimmte Webseiten oder über das Web oder keine Ahnung.
Sagt dir Web-Scraping was?
Direkt, ne? Vielleicht
Okay.
magst du es mal kurz erklären, weil es gibt bestimmt auch andere, denen das nicht sagt.
Ja, ich habe mich beim Erklären es wahrscheinlich komplett blamieren, aber ich probiere es dennoch. Stell dir vor, du hast ein Skript, das das Web, also zum Beispiel eine Website durchgeht und in dieser nach etwas Bestimmtem sucht. Das heißt, nehmen wir das Beispiel her, Python sagt dir sicher was, oder? Die
Ja, auf jeden
Programmiersprache.
Fall.
Ja, eine sehr bekannte Programmiersprache wird dafür gerne hergenommen, eben weil es sehr einfach ist und man mit großen Daten viel anfangen kann, eben durch zahlreiche Libraries und so weiter und so fort. Wir haben jetzt zum Beispiel das Beispiel, es ist komplett absurd, weil es keinen Sinn macht, aber es ist ein gutes Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Newsseite von Fußball, okay?
Okay.
soweit klar. Und du möchtest jetzt nicht jeden Tag auf diese Webseite gehen, aus was für ein Grund auch immer. Du willst die Werbung nicht sehen, du willst keine Distraction haben oder was da halt immer deine persönlichen Gründe dafür sind. Und jetzt stell dir vor, du hast ein Skript für das geschrieben, das für dich Folgendes tut und in dem Fall nur das tut. Es geht her jeden Tag um, sagen wir, 1 in der Früh und checkt, was für Einträge eben auf dieser Webseite erstellt worden sind. Das Ganze zieht sich dann eben raus in eine Datei, CSV, was auch immer, wie du es halt haben möchtest. Wenn du da ganz motiviert bist, kannst du das rein theoretisch auch noch in deine eigene Website irgendwie importieren und das dann grafisch aufbereiten. Und du hast dir dann praktisch gesehen, aus dieser Webseite gerade mal die Informationen rausgezogen, die du brauchst. Und das kannst du halt in sehr komplexe Dimensionen spiegeln.
Okay, alles klar, ja. Ja, das ist prinzipiell, wie das eben funktioniert, okay.
Genau, das heißt, ich schätze mal, dass das ChatGPT gleich machen wird. Es scrapt einfach mal das ganze Web durch und wird sich daraus halt eben seine Schlüsse ziehen anfangen.
Okay, alles klar, ja. Ja, es ist auch so, dass es, glaube ich, teilweise auf das Wissen von bis zu 21 beschränkt ist oder so, oder glaube ich, mit genau. Den Informationen so, genau, ja. Okay, auf jeden Fall spannend, ja. Du beschäftigst dich hier im Moment auch ein bisschen mit Python, was ich so weiß, oder?
Ja, also beschäftigen. Ich hab so eine persönliche leichte Abneigung gegenüber dem Ganzen, weil ich mag den Tabulator nicht. Okay? In jeder anderen Programmiersprache hast du hier diese geschwungenen Klammern und die sind auch schön und die haben auch einen Sinn, weil dadurch schaut es nämlich ordentlich aus. Und bei Python hast du halt eben, du drückst den Tabulator, dann drückst du nochmal den Tabulator und dann hast du irgendwann die dritte Einreihung und dann wird es schon ziemlich messy.
Oh, okay, alles klar. Ja, das ist natürlich dann nicht so der beste Approach.
So ist es. Und natürlich, die Sprache hat ihre zahlreichen Vorteile. Kurve ist sehr angenehm, du brauchst nicht viel Wissen, um loszulegen. Du kannst direkt reinsteigen in das Späßchen und kannst direkt anfangen zu programmieren eben. Und um Hello World zu schreiben, musst du eigentlich nur eine Zeile Code schreiben. Die schaut wie folgt aus: das Print, machst Klammern auf, setzt Gänsefüßchen und schreibst Hello World rein und du bist fertig und drückst auf Start. Das war's.
Okay, das ist einfach auf jeden Fall, ja.
Genau, und in anderen Programmiersprachen, was auch immer, kann das schon zu der ersten Herausforderung werden, wo dann der ein oder andere schon abspringt, weil es ihn nicht mehr interessiert.
Ja, genau, das stimmt. Okay. Jetzt noch mal kurze Zwischenfrage. Hast du schon ein bisschen mit so AI-Tools rumprobiert, die eben zum Beispiel deinen Code korrigieren oder die dich eben auf Fehler hinweisen oder die Fehler finden können, wenn du zum Beispiel einen Fehler in dem Code hast und so weiter?
Okay, ja, also Fehler finden, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber dieses Code erstellen, das habe ich schon ausprobiert, weil ich habe einen Algorithmus gebraucht, der, weißt du, was ein Error ist?
Ja.
Okay, stell dir vor, du hast die Error-Reihung 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und das ist dann mal deine Liste, okay? Und du hast dann ein Target, also du möchtest herausfinden, was für zwei Positionen dieses Arrays du zusammenzählen musst, um auf den Target zu kommen. Das heißt, wir gehen mal davon aus, wir haben das Target 4, dann müssen wir zusammenzählen 1 und 3. Das heißt, Position, wenn wir es eben sortieren, Position 0 und 2.
Genau, ja.
Genau. Und dafür habe ich einen Algorithmus gebraucht, der mir das eben auswirft, weil mir war halt ein bisschen langweilig und habe ein bisschen herumgespielt. Dann bin ich halt hergegangen, habe halt meinen Algorithmus geschrieben. Der hat dann auch funktioniert. Der war halt nur ein bisschen langsam.
Okay, ja.
Dann habe ich einen Kollegen in Argentinien, mit dem ich ab und zu so ein bisschen programmieren tue, weil es ist lustig. Der hat dann einen Algorithmus geschrieben, der schon um einiges schneller war. Und dann sind wir hergegangen und haben uns von GitHub noch zwei weitere generieren lassen. Ich sag mal so, also wir sind wirklich komplett vernichtet worden von der AI. Beide unsere Ansätze waren sowas von dermaßen langsam im Vergleich zu dem, was eben Copilot ausgeschmissen hat.
Okay, alles klar, ja. Ja, das sind vor allem, denke ich, praktisch bei so Standardsachen, die man eben sowieso immer wieder in einer bestimmten Form braucht, verwendet, wie du eben sagst, dieser Algorithmus oder so weiter. Also ich glaube, das kann schon einiges an Zeit sparen dann.
Es ist halt insofern schwierig, weil stell dir vor, du bist neu in der Matrix, okay? Du hast noch nicht so viel Programmiererfahrung und sagst, ja, irgendwie, du möchtest das, das und das machen, weil du hast ein kleines Hobbyprojekt und keine Ahnung, was deine Motivation ist. Tut der Sache auch nichts zugrunde. So. Und stell dir vor, du hast einen, der jetzt nicht so begabt ist im Programmieren, weil er es noch nicht so lange macht. Er lässt sich von Copilot eben hier was erstellen und es funktioniert auch. Aber er versteht nicht, warum es funktioniert. das kann zu ganz fatalen Folgen führen, wenn du nicht weißt, was du das Programm machst.
Ja, das stimmt natürlich. Wenn sich jetzt einer noch nicht so gut auskennt in dem Ganzen, ist es natürlich dann, ja, dann ist es natürlich blöd. Aber ich glaube, das ist eben vor allem fatal für Leute, die sich eben täglich mit dem Thema beschäftigen oder das eben als Job machen und so weiter, würde ich jetzt mal sagen, oder eben, ja.
Ich glaube, wenn wir hier systemkritische Anwendungen haben, dass wir auf keinen Fall eben in Richtung AI gehen sollten.
Warum würdest du das sagen?
Schau, eine AI ist immer eine Blackbox. Du kannst eine AI nur zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Also du hast eigentlich keine Ahnung, was denn drin genau connected, damit du deinem Output bekommst. Das heißt, du hast für deine Features sind irgendwelche Values eben, die du eingibst. Zum Beispiel, was kann man da nehmen? Geh mal in Richtung Social Media, du möchtest predicten eben, was für eine Person eben interessant ist oder nicht, das Ranking. Darauf können wir später noch ein bisschen genauer eingehen, weil das ist auch recht interessant.
Oh, auf jeden Fall, ja.
Stell dir vor, du hast eben dieses Ranking Alter, was auch immer, Interessen, bla bla bla, und du kriegst dann eben deinen Output raus, was jetzt das interessanteste Video für diese Person ist, laut der AI. Nur keine Person auf dieser Welt kann nachvollziehen, wieso die AI der Meinung ist, dass das das interessanteste Video ist.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Da hast du recht. Einen normalen Algorithmus kannst du natürlich normalerweise nachvollziehen.
Einen normalen Algorithmus kannst du immer nachvollziehen, weil es von einem Menschen geschrieben worden.
Ja, stimmt. Ja, das ist natürlich dann sehr problematisch, wenn es um solche Sachen geht. Das stimmt, vor allem im Content, Social Media und so weiter. Das ist ja mit den normalen Algorithmen schon sehr, sehr heiß diskutiert, welche Dinge man vorgeschlagen bekommt, welche man nicht vorgeschlagen bekommt und so weiter. Also
diese Algorithmen, die du meinst, das sind bereits neurale Netzwerke.
Also werden die schon verwendet in Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Instagram und so weiter?
Genau, also dein Instagram-Feed basiert 100% auf neuralen Netzwerken und auf AI.
Okay, schon, okay. Alles klar, das wusste ich jetzt nicht, ja.
Facebook genau das gleiche, gut gehört auch zusammen. Aber YouTube zum Beispiel auch.
Ja, ja. Also ich glaube, du hast auf jeden Fall mehr Möglichkeiten auch, also jetzt in Bezug auf AI, jetzt das noch besser zu machen. Aber natürlich hast du auch gewisse Nachteile, wie du gesagt hast.
Ja, und da kommen wir jetzt dann ja eigentlich, da kann man jetzt eine Vorteile- und Nachteile-Liste schreiben. Ich hätte gesagt, wir fangen mal kurz mit den Vorteilen an und dann werden wir uns recht schnell mit den Nachteilen beschäftigen, oder?
Ja, auf jeden Fall, lass uns mal starten.
Okay, also der größte Vorteil ist eigentlich, du bekommst im Idealfall genau das, was dich bespaßt, was deinen größten Dopaminausstoß verursacht und das, was du sehen möchtest. Ich glaube, dem würdest du so zustimmen, oder?
Genau, und das würde dann ja auch dann gleichzeitig das Ziel der Plattform bestätigen, eben den User so lange wie möglich auf deren Plattform zu halten, damit sie eben dann mehr Ads sehen.
Ja, genau, hier Screentime-Optimierung.
Genau.
Um eben Werbeeinnahmen zu erhöhen. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Gut, aber klar, das ist ein riesiger Vorteil, weil wenn du Instagram aufmachst, es ist recht schwer, wieder davon loszukommen, oder?
Das stimmt, und ich finde, das ist sogar in TikTok noch schlimmer. Oder ich meine, bei Instagram Reels ist es ja das gleiche Prinzip. Aber vor allem bei Short-Videos, finde ich, ist es extrem. Du willst nur kurz rein in die App und dann ist es 20 Minuten später.
So ist es.
Sehr erstaunlich, wie gut es funktioniert und wie gut die deine Attention eigentlich halten.
Genau. Also was auch immer da für Algorithmen im Hintergrund sind, die sind auf jeden Fall Weltklasse, wenn Menschen an eben diese App binden. Und das macht auch Sinn, dass seitens der Unternehmen jetzt nicht dieses Wachstum an User eben gepusht und fokussiert wird, dass du sagst, wir möchten mehr Leute auf die Plattform bringen, sondern wir möchten unsere Leute, die wir haben, länger auf der Plattform halten. Weil das Limit, wie viele Personen du potenziell auf die Plattform bringen kannst, ist ja irgendwann erreicht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Und natürlich bringt dir das jetzt nichts, wenn du jetzt Millionen von Personen auf der Plattform hast und dann sind das nur inaktive User.
So ist es. Und es gibt ja diesen Grundsatz, was nicht wächst und stagniert, ist bereits tot. Und dementsprechend müssen halt die Firmen wie Facebook, Google und so weiter eben schauen, dass sie dieses Screentime eben erweitern, damit sie halt noch mehr Ads setzen können.
Ja, das funktioniert auch sehr gut.
Das funktioniert auch sehr gut, ja.
Und wird vermutlich immer besser werden durch AI.
Wahrscheinlich schon, ja. Und das ist ja genau das, wo wir dann eigentlich in den Abgrund reinschauen. Und dieser Abgrund, vor dem wir hier potenziell stehen, der ist sehr tief und auch sehr weit. Weil, ist es dir aufgefallen, dass Kinder immer mehr Zeit am Handy verbringen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch, dass es generell schon früher mit dem Ganzen beginnt. Wenn ich so zurückdenke, ich habe mein erstes Handy, glaube ich, in der neuen Mittelschule bekommen, also glaube ich erste Klasse neue Mittelschule. Und heutzutage hat jeder Fünfjährige ein Handy oder so. Oder kennt sich mit dem Handy aus.
Gut, ob sich der Fünfjährige jetzt wirklich mit dem Handy auskennt, das sei dahingestellt, weil das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Und hier, ich habe mein erstes Handy auch eben in der neuen Mittelschule bekommen, erste Klasse. Und Mama im Fall, dass sie nicht da ist, anrufen zu können, wie ich nach Hause komme.
Ja, genau. Das war eigentlich auch so der Hauptgrund bei mir.
Ja.
Oh. Da war noch der Aspekt Telefonieren im Vordergrund.
Das war damals eigentlich auch der Kaufgrund.
Genau, ja. Heutzutage ist es schon eher so ein bisschen ein Side-Feature.
So ist es ja, weil wie viel telefonieren wir eigentlich noch am Handy? Das ist eigentlich verschwindend gering.
Genau, so ist es. Entweder schreibst du Text oder sendest eine Voice-Message oder keine Ahnung. Aber wirklich telefonieren ist schon eher sehr wenig.
Was ich jetzt eben bemerkt habe, ich war auf einer Familienfeier und da ist halt ein jüngerer Junge gewesen wie ich, keine Ahnung wie alt, und der sagt sicher die Nintendo Switch was, oder?
Oh ja, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und eben um dieses Kind zu beschäftigen, dass es halt irgendwas zu tun hat und potenziell wahrscheinlich auch keinen anderen nervt, weil Familienfeiern sind nun mal als Kind recht langweilig. Ich finde sie nach wie vor langweilig, weil was tue ich denn da wirklich? Es hat in dem Moment, wo sich das Kind halt hingesetzt hat, eben die Switch rausgeholt worden und dann hier durchgehend hat ein Gaming-Marathon gestartet. Und die Frage ist wirklich, ob das der Entwicklung so förderlich ist.
Ja, das stimmt natürlich, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich ein sehr effektives Mittel, um das Kind zu beschäftigen, aber ob das dann wirklich jetzt so vorteilhaft ist in der Entwicklung, wie du sagst, ist, glaube ich, eher fraglich. Also ich glaube, als Elternteil würde da eher schon ein bisschen vorsichtiger sein, in welchem Alter ich sozusagen das so ein bisschen einführe, das ganze digitale Medien und so weiter.
Und das bringt uns jetzt auf was sehr Interessantes, weil jetzt haben wir eigentlich hier einen Geistesblitz erreicht. Wenn du nur die Switch hernimmst und ihre Fähigkeiten, dann hast du noch keinen Algorithmus dahinter. Und bereits das Gerät bindet dich sehr gut. Jetzt stell dir vor, du kombinierst den Algorithmus und das Gerät. Und die Auswirkung auf Kindern, ich glaube, das ist ein Thema, was noch erforscht werden muss, weil das könnte fatal sein.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall, da hast du recht. Ich meine, einerseits kannst du natürlich die Attention noch wesentlich weiterhalten, als es eh schon der Fall ist. Also ich kann mich selbst erinnern, wie ich damals Nintendo gespielt habe. Du wolltest nie aufhören. Und wenn du jetzt das wirklich sagst, dass du noch ein Ei hier einbaust, dann ist es natürlich nochmal wesentlich, wesentlich schlimmer. Ja, das stimmt.
Das bringt uns dann zu was sehr Interessantem, eben ob die Verantwortung, hier unsere Kinder zu schützen, bei den Eltern bzw. bei dem Individuum liegen sollte oder ob wir da die Unternehmen stärker in die Mangel nehmen möchten.
Ja, das ist natürlich eine sehr kritische Frage. Weil einerseits natürlich möchtest du die Kinder protecten, aber andererseits ist es natürlich auch, wenn du jetzt bestimmte Regelungen aufstellst und so weiter, die Firmen einschränken in ihren Dingen, die sie mit AI tun können oder wo sie AI einbauen können, stoppt das natürlich auch so ein bisschen die Entwicklung und die Innovation, glaube ich.
So ist es. Die Frage ist, ob Entwicklung unter allen Kosten legitim ist.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
Weil der Weg, wie wir zu etwas kommen, ist wichtig und den sollten wir nie vernachlässigen. Weil stell dir vor, du hast ein traumhaftes Produkt, da kann man jetzt so ein bisschen die Tierversuche einbauen, du hast ein traumhaftes Produkt entwickelt, aber dafür haben wir auf dem Weg dorthin Tausende von Tieren leiden müssen.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür. Ja.
Und ob das dann moralisch vertretbar ist, das wage ich zu bezweifeln.
Ja, ist auch generell, wenn kann man ja rübergehen zum Beispiel auf das TV-Programm oder so weiter oder generell Handy-Apps für Kinder und so weiter. Also da gibt es ja haufenweise Anwendungsmöglichkeiten, wie man das eben integrieren könnte. Auch jetzt in Bezug auf zum Beispiel Werbung und so. Ich meine, das wird ein komplett anderes Thema, dass man eben schon im sehr jungen Alter beginnt, personalisierte Werbung und so weiter auf Kindern zu schalten. Aber ja, das ist auch irgendwie dann mit AI connected wieder. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was würdest du sagen? Sollten da die Regierungen Regeln einführen? Oder wie würdest du das machen?
Also, ich bin hier in einem ziemlich großen Zwiespalt, weil einerseits stehe ich hier auf der Seite, dass ich sage, so wenig Reglementierung wie möglich und lastet die Wirtschaft sein. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt das Problem, wenn man hier eben Kinder auch potenziell dann politisch manipulieren möchte. Weil, wie wir alle wissen, wenn Facebook möchte, könnten sie das Wahlergebnis in den USA bestimmen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch schon mit Twitter so ein bisschen in der Diskussion gewesen, in welchem Ausmaß der Einfluss gewesen ist auf den Wahlen.
Gut, aber Twitter ist zurzeit eine Shitshow, das wissen wir beide.
Das stimmt, ja, das stimmt. Aber ja, wie du sagst, generell Social Media hat auf jeden Fall einen extremen Einfluss, das stimmt, oder kann einen extremen Einfluss haben.
Ja, und vielleicht um die Frage noch so ein bisschen zu beantworten, so eine Paradelösung dafür habe ich nicht. Was ich aber auf jeden Fall glaube und wovon ich überzeugt bin, ist, dass mit diesem Prozess, dieses Algorithmus, dass wir den transparenter gestalten müssen und dass wir da auch eben Unternehmen stärker verpflichten sollten. Dass wir eben sagen, ja, ihr könnt eure AI-Algorithmen haben, die sind da, die haben eine Berechtigung. Und die wollen wir auch nicht wieder loswerden, weil wenn wir zurückschauen, hier vor 10 Jahren, wo es den AI-Algorithmus noch nicht gegeben hat, dann war der YouTube-Feed eigentlich doch recht langweilig, oder? Und
Naja, so ist es. Das waren noch guten alten Zeiten.
dann hast du halt ewig mal herumgescrollt, um irgendwas zu finden. Und heutzutage machst du YouTube auf und hast die Auswahlmöglichkeit aus 10 Optionen oder wie viele es auch immer sind, waren es 12.
Ja, genau. Und das mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dabei, dass du dir sofort anschaust.
Ja, so ist es. Und ich mag es eigentlich, auch wenn es mir nicht ganz in mein Weltbild passt, finde ich es eigentlich doch recht angenehm und Bequemlichkeit siegt meistens. Das wissen wir beide.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
Ja, Bequemlichkeit siegt.
Das stimmt. Ein Feature, zum Beispiel, das ich zum Beispiel sehr gut finde oder sehr nützlich finde, ist auf Spotify, dass du eben zum Beispiel eine Playlist erstellen kannst und dann kannst du mit diesem Enhance-Feature dir Songs empfehlen lassen, die eben basierend auf deinen Hördings und eben der Playlist eben dir Vorschläge für andere Songs gibt, die ähnlich sind oder die du mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch magst. Also das finde ich ein sehr nützliches Feature.
Ich würde auf Spotify gleich nochmal gern zurückkommen, aber zuerst möchte ich mein Statement noch beenden. Hier, ich finde halt eben, dass wir sagen sollten, macht den Prozess der AI transparenter, sagt uns, was in die Wertung einfließt.
Ja, das stimmt. Das würde auf jeden Fall das Ganze wesentlich einfacher machen.
Genau, und was ich auch noch als sehr löblich und cool empfinden würde, wenn du sagen kannst, ich kann meinen Feed, meine Vorschläge, ich kann sie personalisieren.
In welcher Form meinst du personalisieren?
Stell dir vor, ich sage ja hier, ich möchte gar keine AI haben. Also ich möchte einfach das Ganze chronologisch angezeigt bekommen, das, was ich halt hier den Leuten, denen ich halt eben folge. Dann könntest du sagen, das machen.
Ah, okay, ja.
Oder du hast eine Woche, wo du sagst, ja, eigentlich, ich habe keinen Bock darauf, dass mich irgendwas eben ärgert. Und dementsprechend möchte ich hier meine Echo-Bubble stärken und nur Dinge bekommen, die mich halt nicht aufregen. Und vielleicht hast du noch eine andere Woche, wo du sagst, ja, aber eigentlich habe ich jetzt richtig Bock auf Konfrontation zu gehen und ich möchte nur Dinge sehen, die mich richtig aufregen, um eben mein Weltbild zu ändern oder was auch immer. Und ich würde es einfach cool finden, wenn dir der Hersteller, eben Facebook, wer auch immer, eben das Tool in die Hand gibt, damit du das machen kannst.
Das stimmt. Ich würde sagen, Instagram hat so ein Feature ganz genau schon. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Du kannst da bei Instagram hat das ja eingeführt, dass du dir dein Feed sozusagen auswählen kannst. Du hast eben einerseits dieses chronologische Feed, das es eben damals gegeben hat, das eben chronologisch den Content deiner Follower anzeigt. Dann hast du dieses andere Feed, wo du, glaube ich, bestimmte Accounts oder Themen selecten kannst, dass dir dann nur Content von diesen Themen angezeigt wird. Und eben einmal dieses Standard-Feed, das eben aufgrund deiner Interessen und so weiter funktioniert. Das ist ja eigentlich prinzipiell sowas.
Ja, ich finde aber, das muss noch viel mehr ausgebaut werden, also dass du wirklich sagen kannst, was du genau sehen möchtest.
Ja, das stimmt. Da gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, das auf jeden Fall.
Ganz wichtig finde ich halt eben auch noch, dass wir sagen, wir machen diesen Prozess transparent, dass wir halt eben wissen, was für Features führen eben dazu bei, was ausgespuckt wird. Und wir leben ja in einer Demokratie und ich finde auch, dass wir darüber abstimmen sollten, dass wir eben sagen, was finden wir legitim, was finden wir nicht legitim. Was möchten wir einführen und was möchten wir eventuell eben auch nicht haben? Dass man einfach sagt, diese Algorithmen, die sind ja sehr mächtig und fast so stark eigentlich wie Gesetze, wenn man sie richtig verwendet. Und dementsprechend sollte man da vielleicht eine Instanz einführen, dass man sagt, wir stimmen darüber ab.
Ja, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Nur das ist halt eine Sache, die halt sehr, sehr schwierig ist, weil das halt natürlich, wenn du jetzt eine Plattform wie, keine Ahnung, Facebook oder so hast, agieren die natürlich hier auf der ganzen Welt. Und wie bestimmst du jetzt, in welchem Land du welche Regelungen und so hast? Also das wird das Ganze sehr kompliziert machen, wenn du jetzt in jedem Land andere Regelungen hast und so weiter.
Ja, aber das tun wir doch jetzt auch schon. Wir sagen, wenn du unsere Vorgaben nicht erfüllst, dann darfst du in der EU nicht verkaufen.
Ja klar, das ist natürlich recht, das stimmt.
Das ist jetzt nichts, was irgendwie neu wäre.
Das stimmt. Und vor allem ja zum Beispiel Datenschutz und so weiter, da gibt es ja auch das Gleiche eigentlich, dass es eben in der EU bestimmte Regelungen gibt, in Kalifornien, in keine Ahnung wo, je nachdem halt. Da hast du recht, ja.
Wir schützen uns mit Richtlinien und Gesetzen bereits seit Jahren vor eben Produkten, die wir nicht auf unserem Markt haben möchten. Und da sehe ich das eigentlich nicht als dieses große Problem an, dass wir sagen, wir möchten eben diese Richtlinien für Algorithmen, KI und so weiter festlegen. Da müsste man sich halt als EU mal zusammensetzen und einen hübschen Text ausarbeiten, den dann jeder befolgen muss und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da stoßen wir auf ein sehr, sehr, sehr großes Problem, dass eben viele Leute, die in der EU sitzen, die in Regierungen sitzen, nicht mal wissen, was das Wort AI bedeutet.
Das stimmt, ja. Und ich glaube, das kann man ja auch ganz gut vielleicht mit dem Internet- und Datenschutz generell vergleichen, wie lange es eigentlich gedauert hat, bis die ersten Datenschutzregeln und so weiter draußen waren. Also das hat eigentlich auch sehr, sehr lang gedauert und wird ähnlich sein mit AI. Also ich glaube nicht, dass die jetzt in ein, zwei Jahren da die ersten Gesetze draußen haben.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das wird ein sehr langer Prozess werden, wo auch sehr viele Menschen darunter leiden werden, auch eventuell die Entwicklung einiger Kinder, weil eben Eltern auch nicht wissen, was hier AI ist und wie sich Screentime auf das Individuum auswirkt. Und ich glaube, da müssen wir auch viel mehr darauf setzen, dass wir eben bilden und so weiter und das auch über die Schulen spielen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube auch einerseits, weil es natürlich das Ganze, weil sich das Ganze immer weiterentwickelt. Das heißt, es gibt ja einige Sachen noch gar nicht, die vielleicht in ein paar Jahren jeder viel täglich benutzen wird oder und so weiter. Also ja, das ist, glaube ich, auch ein großer Grund, warum es einfach dauern wird, bis man eben die ganzen Sachen erforscht hat und so weiter, welche Auswirkungen das hat. Und ja, also wir kommen ja eigentlich täglich neue Tools raus oder neue Sachen entwickelt.
So ist es. Also auf jeden Fall ein sehr interessantes Spektrum der Informatik, wo auch noch wahrscheinlich sehr viel kommen wird. Und diesbezüglich können wir doch sehr gespannt sein, wo die Reise hingeht.
Das stimmt. Jetzt noch eine Frage generell zu AI. Wie glaubst du, wird sich das in Zukunft, oder glaubst du, kann AI eine gewisse Gefahr für die Menschheit sein? Also, dass es wirklich, wie das einige Menschen behaupten, zum Beispiel Elon Musk.
Schau, alles, was einen Nutzen hat, hat auch einen Gegennutzen. Und alles, was Wohlstand bringen kann, kann auch für Zerstörung verwendet werden. Und ich glaube, genauso wird es auch bei dem Thema AI sein. Und die Fantasie, dass Computer einen eigenen Willen entwickeln, ist eigentlich nicht so weit hergeholt, weil wenn wir uns mal anschauen, was die Algorithmen schon alles können, wieso sollen sie nicht ein Bewusstsein irgendwann erschaffen können?
Ja, so ist es genau. Ich weiß nicht, kennst du das Beispiel mit diesem Ameisenhaufen und der Straße in Bezug auf AI?
Mit dem Ameisenhaufen und der Straße. Nein, erzähl mal.
Okay, also zum Beispiel, wenn wir eine Straße bauen, ja, dann sind da meistens Ameisenhaufen und so weiter. Aber halten die uns jetzt davon ab, dass wir jetzt die Straße bauen? Nee, oder? Wir bauen die Straße trotzdem und zerstören die Ameisenhaufen und bringen die Ameisen um, mehr oder weniger. Aber haben wir jetzt direkt etwas gegen Ameisen? Wollen wir die umbringen? Wollen wir deren Ding zerstören? Nee, oder? Und das Gleiche ist eigentlich mit AI. Also ich glaube jetzt nicht, dass AI eine Gefahr für uns sein kann oder halt einen Willen gegen uns entwickeln kann. Aber was ist, wenn eine AI einen bestimmten Auftrag hat, diesen ausführen möchte und wir Menschen einfach im Weg sind und eben zum Zwecke der Erfüllung des Auftrages beseitigt werden müssen?
Okay. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber ich habe hier vielleicht einen Trost. Vielleicht bist du auch einfach von einer AI erschaffen.
Ja, das stimmt. Vielleicht leben wir alle in einer Simulation. Wer weiß, wer weiß.
Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht leben wir alle in einer Simulation. So abwegig ist es eigentlich nicht.
Nee, das stimmt. Die Frage ist dann, würden die uns darüber nachdenken lassen, dass wir in einer Simulation leben?
Na gut, wir lassen AI ja auch darüber nachdenken, ob sie eine AI ist. Vielleicht sind wir alle nur sehr weit entwickelte AIs.
Das stimmt. Das stimmt. Das wäre auch funny, wenn wir eine AI wären, die dann eine andere AI entwickelt.
Stell dir vor, die AI entwickelt eine AI.
Naja, und so weiter und so weiter. Und dann die AI zerstört die eigentliche AI, die Simulation gestartet hat.
Und zerstört sich damit selbst.
Ja, das wäre schon funny.
Es wäre eigentlich sehr, sehr witzig, ja.
Ja, das stimmt. Ja, das ist eigentlich schon sehr spannend, welche interessanten Ansichten es gibt auf die, generell auf die Menschheit.
Die Erde ist eine Scheibe.
Ja, das ist nur ein anderes Thema.
Alles dreht sich um die Erde, auch die Sonne.
Ja, naja, war ja damals nicht so abwegig, wenn du nicht mehr gewusst hast. Weltansichten beschränken sich immer einfach auf die Dinge, die du, auf das Wissen, das du hast.
Ich möchte jetzt noch so ein bisschen so ein bisschen Off-Topic-Stuff reinwerfen. Du hast vorher Spotify angesprochen. Der Algorithmus, der liefert mir nur Scheiße.
Wirklich?
Ja.
In Bezug jetzt auf, wenn du eine Playlist enhancen lässt oder wenn du die Playlist selber vorgeschlagen bekommst?
Alles. Discover Weekly ist completely fucked. Wenn ich Enhance drücke, ist completely shit.
Wirklich?
Ich krieg nie das, was ich möchte.
Wirklich, okay, ne, für mich funktioniert das sehr, sehr gut. Auch die Playlists, die ich empfohlen bekomme und auch das Enhance-Feature und so weiter.
Vielleicht bin ich da einfach in Musikbranchen unterwegs, die einfach so dermaßen abwegig für den Algorithmus sind, dass er das nicht erklärt. Nee, musst du dir vorstellen, ich höre leidenschaftlich gern D&B und auch so ein bisschen Rap und UK-Rap und so, das sind meine Sachen. Aber wenn ich dann in meine Discover Weekly reinspringe, habe ich einmal auf einmal Hardstyle drin.
Ah,
Aber hab
okay.
davor noch nie Hardstyle gehört und ich mag es auch nicht.
Ah.
Oder irgendwelchen deutschen Schlager, die ich auch nicht mag und denke mir nur so, what the fuck, wie funktioniert das?
Ne, vielleicht würde ich dir die AI dazu bringen, dass du Schlager hörst.
Ja, schau, ich find Schlager ja in dem Sinne nicht schlecht. Es gibt Schlager, der ist cool, der ist meistens so ein bisschen älter. Nur dann kriege ich irgendwie immer die Marley-Hits vorgeschlagen, auf die ich gar keinen Bock habe.
Die Marley-Hits sind die besten. Die Marley-Hits sind die besten. Weißt Maturweise?
Die Dauerschleife.
Ja, für alle, die das jetzt nicht wissen, da war ein Klassenkollege von uns, hat da Marley-Hits auf Dauerschleife gespielt. Ja, das war ein sehr interessantes Erlebnis.
Und manchmal auch um 5 Uhr in der Früh.
Genau, danach haben wir auf jeden Fall genug gehabt für Schlager für die nächsten paar Morde.
Aber alles in allem eigentlich eine lustige Reise gewesen und wahrscheinlich auch der letzte Tag, wo wir so vereint waren und werden sein.
Das stimmt, ja. Das ist eigentlich schon sehr, sehr schade.
Schauen, ja.
Ja, das stimmt.
Diesen Sommer wieder, oder?
Auf jeden Fall. Wieder zart, oder?
Naja, muss jetzt nicht sein, nein.
Gleiches Airbnb, gleicher Club,
Muss
gleiches
jetzt
Bier.
auch nicht sein.
Ja, vielleicht wird es ja irgendwann mal eine AI geben, die darauf spezialisiert ist, alte Klassenkollegen zusammenzubringen oder zu finden. Anhand deren Social Media Profilen analysiert, wo du,
Fuck.
welche Interessen du hast, wo du bist und so weiter. Das wäre schon ganz spannend.
Okay, gut. Ich glaube, wir können das dann noch heute zu einem Abschluss bringen, oder?
Genau, glaube ich auch. Also, wir haben auf jeden Fall einige spannende Dinge über AI gesprochen und ja, ich glaube, so abschließend können wir sagen, das wird auf jeden Fall sehr spannend werden in Zukunft, wo sich das hin entwickelt. Also, denke ich, sehr viele Anwendungsbereiche geben, aber eben auch gewisse Gefahren und Dinge, wo man eben nochmal nachdenken muss, welche Gesetze und so weiter man dann eben rausbringt, um den User dann zu schützen. Hast du noch irgendwelche Worte zum Abschluss?
Ich würde deine Zusammenfassung als so korrekt darstellen und mich damit für heute verabschieden.
Genau, dann wäre es das für heutige Episode und lasst uns auf jeden Fall ein Like da, subscribe zu unserem Podcast und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.